die Presse.
Meine Damen und Herren, ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden.
Na, Sapperlot. Irgendwie geht es außenpolitisch gerade sehr, sehr rund in der westlichen Welt. Da ist es noch keine 24 Stunden her, dass Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt wurde, was für Europa eher ungünstig ist. Da beschließt die deutsche Regierung zu implodieren. Sie haben eben Kanzler Olaf Scholz von der SPD gehört, der am Mittwochabend seinen Koalitionspartner, FDP-Chef Christian Lindner, als Finanzminister entlassen hat. Die Ampelkoalition ist in Deutschland damit Geschichte. Gestritten hat man sich um Wirtschaftsfragen, dass es aber menschlich nicht mehr gepasst hat, war bei der Erklärung von Scholz nicht zu überhören.
Wer in eine Regierung eintritt, der muss seriös und verantwortungsvoll handeln. Der darf sich nicht in die Büsche schlagen, wenn es schwierig wird. Der muss zu Kompromissen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger bereit sein. Darum aber geht es Christian Lindner gerade nicht. Ihm geht es um die eigene Klientel, ihm geht es um das kurzfristige Überleben der eigenen Partei.
Bei Christian Lindner klang das dann so.
Immer wieder höre ich die Sorgen, die dringenden Appelle, dass sich in unserem Land etwas ändern muss. Dass wir das, was auch an Versäumnissen über Jahre und Jahrzehnte entstanden ist, endlich überwinden. Dass wir dem Land eine klare gemeinsame Richtung geben, mehr Ambition zeigen. Und mich hat das menschlich betroffen gemacht. Ich habe gelitten, dass ich oft nicht sagen konnte, wir werden jetzt handeln. Wir werden jetzt das Notwendige tun.
Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Und wir gehen in dieser Folge der Frage nach, was dieser Koalitionsbruch für Deutschland nun bedeutet. Außerdem, wie schlau es ist, dass ausgerechnet in Österreich nun eine Ampelkoalition angestrebt wird. Dafür ist heute unser Deutschland-Experte Christoph Zotter bei mir zu Gast. Christoph, dass die Parteien der deutschen Ampelkoalition ja von Anfang an keine großen Freunde waren, ist ja hinlänglich bekannt. Warum ging es ausgerechnet jetzt nicht mehr?
Ich würde ja bis zum gewissen Grad bestreiten, dass sie von Anfang an keine großen Freunde waren. Natürlich, die Grünen und die Liberalen, also die FDP, sind eigentlich Gegenpole. Aber wenn wir uns zurückerinnern ans Jahr 2021, diese ganzen Koalitionsgespräche und die Anbahnung hat damit begonnen, dass Grüne und FDP-Spitzen ein Instagram-Foto geteilt haben, auf dem sie sich total jovial und miteinander gezeigt haben. Das hat eigentlich ganz gute Stimmung verbreitet und das war auch so ein bisschen die Idee, man macht mal was Neues. Man nannte das die Fortschrittskoalition. Woran es dann am Ende gescheitert ist, ist, dass man anscheinend in diesen Koalitionsgesprächen über eben diese grundsätzlichen Unterschiede, die diese beiden Parteien haben und die sie auch nochmal zur SPD haben, nicht gesprochen hat. Und einer der größten Unterschiede ist die Schuldenbremse, die Idee, wie man mit Schulden umgeht, wie viel Schulden man aufnehmen will, wie man das Budget gestaltet, spart man lieber, investiert man lieber auf Pump, auf Kredite. Und da hatten vor allem Grüne und SPD andere Einstellungen als die FDP von Christian Lindner. Und dieser Streit ist in den vergangenen Wochen und Monaten so derartig eskaliert, dass die drei Parteien sogar drei verschiedene Wirtschaftsstrategien vorgestellt haben, sich öffentlich irgendwie Sachen ausgerichtet haben und sich einfach nur noch blockiert haben. Und Kanzler Scholz hat offenbar Mittwochabend die Reißleine gezogen.
Kannst du mir ganz kurz umreißen, wer ist für was gestanden in diesen drei Wirtschaftsstrategien?
Da würde ich sagen, das sind zum einen die SPD und die Grünen, die eben Schulden machen wollten, um die Wirtschaft, die Schwächen der Wirtschaft anzukurbeln. Und auf der anderen Seite Finanzminister Christian Lindner, der Steuern senken wollte. Und wenn man Steuern senkt, muss man das Geld ja irgendwie herholen aus dem Budget. Und da schlug er vor, Sozialausgaben zu kürzen. Und die Klimaziele, die Deutschen, die auf das Jahr 2045 hin zielen, um 5 Jahre nach hinten zu schieben, damit sie wieder gleich sind wie die europäische Ebene. Da merkt man schon, dass eine Sozialausgaben, das andere Klimaziele, das sind natürlich zwei rote Tücher für seine Koalitionspartner, die diesen Vorschlag und vor allem diese zwei Punkte in diesem Vorschlag von Christian Lindner als Provokation aufgefasst haben.
Und zwischen Lindner und Scholz kracht es jetzt wirklich öffentlich sehr, sehr heftig. Also Lindner wirft dem Kanzler eine Entlassungsinszenierung vor und Kanzler Scholz sagt über den FDP-Chef, er habe zu oft kleinkariert, politisch taktiert und sein Vertrauen gebrochen. Und ich frage mich jetzt, wer ist jetzt umgangssprachlich formuliert der Böse? Oder vielleicht auch der Unfähige? Kanzler Olaf Scholz, der einfach nicht fähig war, seinen Koalitionspartner auf Linie zu bringen? Oder Lindner, der sich einfach nicht kooperationsbereit gezeigt hat?
Ich würde sagen, das war tatsächlich das wirklich Überraschende am gestrigen Abend, mit welcher Härte und mit welchem Ton vor allem Olaf Scholz, der ja als Norddeutscher und Hamburger eher für seine Nüchternheit und für seine manchmal ein bisschen Langeweile bekannt ist im Ausdruck, wie die zwei aufeinander losgegangen sind. Man muss dazu sagen, Lindner hat als Zweiter gesprochen. Das heißt, der musste sich einfach wehren. Man weiß jetzt nicht, was Lindner gesagt hätte, hätte Scholz ihn nicht so angegriffen. Wer jetzt von den beiden der Böse ist oder der Blöde, um es auf Österreichisch zu sagen, wissen Sie eigentlich im Endeffekt nur selber. Also Olaf Scholz wird nachgesagt oder von Olaf Scholz weiß man, dass er sowieso denkt, er weiß alles am besten. Also das gilt als Besserwisser, als jemand, der dir erklären kann, warum er immer schon alles gewusst hat, was passieren wird. Und Christian Lindner gilt als jemand, der durchaus gewisse Eitelkeiten hat. Dass die beiden persönlich total anders strukturiert sind, war klar, dass sie diesen Streit so massiv an die Öffentlichkeit tragen und sich damit eigentlich auch bis zum gewissen Grad selber beschädigen, war eigentlich so nicht zu erwarten.
Jetzt steuert Deutschland auf Neuwahlen zu. Die bestehende Regierung, bestehend aus Grünen und Roten, versuchen noch Dinge durchzukriegen, etwa einen neuen Budgetplan. Kann das erfolgreich sein?
Naja, es kann nur erfolgreich sein, wenn Sie jemanden Dritten finden, der Ihnen genug Stimmen gibt, um eine Mehrheit im Bundestag zu haben. Der Bundeskanzler, noch Bundeskanzler Olaf Scholz, hat gestern angedeutet, dass er mit Friedrich Merz, das ist der Parteichef der CDU, der größten Oppositionspartei, sprechen will. Heute laufen diese Gespräche, also mit heute meine ich Donnerstag. Und er scheint zu glauben, dass er mit Merz, wenn er ihm inhaltlich entgegenkommt, anscheinend ein Budget verabschieden kann. Merz hingegen hat schon gesagt, ja, aber das machen wir nur, wenn du gleich nächste Woche die Vertrauensfrage stellst, quasi dann sofort Neuwahlen ausrufst. Das will Scholz wiederum nicht. Der möchte erst am 15. Jänner die Vertrauensfrage stellen und zuerst das Budget durchbringen. Wie das Ganze jetzt ausgeht, kann man aus heutiger Sicht nicht wirklich sagen.
Warum will Merz, dass Scholz gleich die Vertrauensfrage stellt?
Aus Merz Sicht ist es, glaube ich, so, dass wenn der Bundeskanzler sagt, die Regierung ist gescheitert, dann soll es Neuwahlen geben. Neuwahlen kann es nur geben, wenn der Kanzler die Vertrauensfrage stellt und sie gegen ihn ausgeht. Dann läuft ein Prozess, wo dann, glaube ich, innerhalb von 2 Monaten Neuwahlen anberaumt werden können vom Bundespräsidenten. Und diesen Prozess möchte Merz so schnell wie möglich anstoßen.
Und wo muss er ihm inhaltlich entgegenkommen?
Das ist auch offen. Ich meine, es gibt Schnittlinien zwischen den beiden Parteien, die sich vor allem auf der Ebene, wir sind staatstragend, wir sind konstruktiv bewegen. Und da würde ich als allererstes nennen die Ukraine-Hilfe. Merz ist ein ganz großer, und die CDU im Allgemeinen sind ganz große Unterstützer der Ukraine. Die wollen eigentlich sogar noch mehr, als Scholz und die SPD bisher bereit waren zu geben. Das heißt, wenn Scholz sagt, okay, wir schnüren ein Budget oder wir schnüren finanzielle Hilfen für die Ukraine, ihr helft uns mitzustimmen, könnte es sein, dass Merz sich vielleicht darauf einlässt, weil er sagt, okay, nur aus parteipolitischer Taktiererei, um jetzt ein Scholzes Wort zu verwenden, wollen wir nicht die Ukraine unter den Bus werfen, die einen schweren Winter vor sich hat und auch noch damit rechnen muss, dass sich für sie in ihrer Beziehung zur US-Regierung zu kommen unter Donald Trump etwas ändert. Das wäre zum Beispiel ein Hebel, wo Merz und Scholz vielleicht miteinander sprechen könnten.
Was passiert, wenn Deutschland keinen Budgetplan für 2025 heuer mehr beschließen kann?
Dann geht die Welt unter. Nein, also eigentlich ist das natürlich, gibt es dafür Notfallpläne, dann gibt es ein provisorisches Budget. Das Budget von 2024 wird so ungefähr weitergeführt. Das heißt, niemand muss auf seine Rente verzichten, Beamtengehälter werden weiter ausbezahlt. Aber es ist natürlich so, dass der politische Gestaltungsspielraum, den so ein Budget ja natürlich abbildet, also Budgets sind ja in Zahlen gegossene Politik, dass dieser Gestaltungsspielraum erstmal nicht vorhanden ist, sondern einfach nur weitergeführt wird, was bisher schon war. Das kann man eine Zeit lang tun, aber natürlich wäre es besser, wenn so schnell wie möglich ein Budget, ein tragfähiges, zustande kommt.
Eine Person finde ich auch noch spannend, nämlich Verkehrsminister Wissing von der FDP, der sich ja entschlossen hat, seine Partei zu verlassen und weiterhin Verkehrsminister in der aktuellen Regierung zu bleiben. Warum tut er das?
Er wird nicht nur Verkehrsminister bleiben, sondern soll auch das Justizministerium übernehmen, kam gerade eine Meldung. Es hat sich ein bisschen abgedeutet, dass Volker Wissing die Dinge anders sieht als Christian Lindner. Christian Lindner hat ja seine eigene Wirtschaftsstrategie vorgestellt, die so als Provokation aufgefasst wurde, wo man schon seit Tagen darüber sprach, wie kommen die da eigentlich jetzt wieder raus aus diesem Streit. Und genau in diese Zeit hinein hat Volker Wissing in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Gastbeitrag verfasst, in dem er sich dafür ausgesprochen hat, doch bitte weiter zu regieren, doch bitte konstruktiv zu bleiben und jetzt nicht alles für Parteispielchen hinzuwerfen. Insofern konnte man schon ahnen, dass Wissing sich da von Lindner distanziert und einen anderen Weg gehen will. Offenbar ist er der Meinung, dass diese Regierung weiter bestehen kann, zumindest eine Zeit lang. Offenbar ist er der Meinung, dass er ein guter Minister ist. Und ob er sich einer anderen Partei anschließt, wenn dann Neuwahlen kommen, werden wir erst noch sehen.
Die Rolle von FDP-Chef Christian Lindner als Finanzminister wird jetzt Jörg Kukies übernehmen von der SPD. Was kann der, was Lindner nicht kann?
Er ist in allererster Linie ist ein absoluter Vertrauter von Olaf Scholz. Das ist einfach ein Mann, der schon bisher die beratende Tätigkeit in Budgetfragen für Scholz gemacht hat und mit dem Scholz auf einer Linie ist. Die vertrauen sich, die kennen sich. Scholz war ja selbst unter Angela Merkel Finanzminister. Ich habe das vorher schon erwähnt. Er ist ein bisschen jemand, dem man einen Hang zur Besserwisserei nachsagt. Das heißt, es ist durchaus vorstellbar und nicht ganz unplausibel, dass er sich auch als Kanzler für den besseren Finanzminister gehalten hat. Und Jörg Kukies ist jetzt der Mann, der das für ihn umsetzen kann, wenn ihm dazu noch die Zeit gegeben wird.
In Österreich stehen wir gerade vor einer Ampelregierung. Glaubst du, dass das jetzt eine gute Idee ist oder zeigt das Beispiel Deutschland, dass drei Parteien in einer Regierung auf lange Frist eigentlich nicht möglich ist?
Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt zwischen der deutschen Ampel und dem, was in Österreich ja, glaube ich, als Zuckerkoalition bekannt ist oder getauft wurde, nämlich die Zusammensetzung der Parteien. In Deutschland sind es ja quasi zwei eher linke Parteien und eine liberale, eher rechtskonservative, in manchen Ausprägungen Partei mit der FDP. In Österreich wäre es ja eine konservative bis rechtskonservative Partei plus eine liberale und die Rolle der FDP, also die des Dritten im Bunde, würde ja die SPÖ übernehmen. Insofern ist da schon mal eine andere Ausrichtung gegeben. Grundsätzlich ist die Frage von Dreierkoalitionen, glaube ich, wird es mit der Stärke der rechten und populistischen Parteien andere Koalitionsoptionen überhaupt noch geben? Wenn man sagt, man möchte mit einer FPÖ oder mit einer AfD oder mit einem BSW nicht koalieren, bleibt einem meist nur übrig, in beiden Ländern sich auf eine Dreierkoalition zu verständigen. Insofern wird das, glaube ich, ein bisschen ein Modell der Zukunft sein. In Österreich ist es ja noch so, dass, glaube ich, ÖVP und SPÖ sich ausgehen zu zweit und man sich bewusst auf eine Dreierkoalition entscheidet. In Deutschland ist, glaube ich, auch bei einer Neuwahl sehr wahrscheinlich, dass wir am Ende eine andere Dreierkoalition sehen werden.
Apropos Neuwahl, was glaubst du, was das diese ganze Situation für die nächsten Wahlen bedeutet? Wird das der AfD und dem neuen Bündnis der linken Sarah Wagenknecht in die Hände spielen?
Das ist total schwer abzuschätzen, weil natürlich spielt jetzt dieser Zusammenbruch der Ampelregierung in diese ganze Erzählung, die da oben sind, unfähig. Wir brauchen etwas Neues, wir brauchen einen neuen Aufbruch perfekt hinein. Auf der anderen Seite kann man jetzt schwerer gegen ein regierendes System agitieren, weil dieses regierende System ja selber jetzt gerade begriffen hat, dass es nicht weiterkommt und sich selbst aufgelöst hat. Stand jetzt wären AfD und BSW sehr stark. Ich glaube, da muss man aber ein bisschen schauen, wie sich die Umfragen entwickeln und wie sich das dann nachher noch verschieben könnte.
Gut, danke Christoph.
Danke vielmals.
Und die laufenden Entwicklungen in Deutschland können Sie natürlich auf diepresse.com verfolgen. Dort werden Sie übrigens nur noch vermehrt von meinem Podcast-Kollegen David Freudenthaler lesen. Der berichtet nämlich nun als neuer Deutschland-Korrespondent für die Presse aus Berlin. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.